Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ihr kennt mich schon aus anderen Folgen und heute geht es um das Thema STVZO. So machst du dein Rad fit für die Straße. Und zu diesem Thema habe ich André Schmidt, unseren Redaktionsleiter, eingeladen. Hallo André.
Hallo zusammen.
Denn er hat das Thema schon einmal fürs Heft aufbereitet, Entschuldigung. Wir wollen euch aber natürlich das hier jetzt nochmal ein bisschen einfacher präsentieren zum Zuhören. Thema ist klar, viele Leute benutzen ihr Mountainbike, aber natürlich heutzutage auch immer mehr Leute das E-Mountainbike, um damit vielleicht auch zur Arbeit zu fahren oder andere Touren zu unternehmen. Was gilt es denn da zu beachten, um sozusagen rechtlich absolut sicher zu sein?
Das ist jetzt in einem Satz gar nicht zu beantworten. Dafür brauchen wir, glaube ich, jetzt gleich unseren ganzen Podcast hier.
Darum geht's die ganze Folge jetzt, ja.
Genau. Eine Sache ist mir noch wichtig vorab. Sowohl Christian wie auch ich, wir sind Journalisten und keine Juristen. Also wir haben natürlich das Thema oder ich habe das Thema nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, aber ich kann natürlich keine, gerade wenn es wirklich um so heikle Themen geht, natürlich keine juristische Empfehlung in dem Sinne geben. Ich kann eine Empfehlung geben, so aus Radfahrersicht und aus meiner persönlichen Sicht oder vielleicht aus dem, was ich einfach denke, was gut und richtig ist, aber und natürlich gibt es die Gesetzestexte, aber bitte jetzt nicht irgendwie zur Polizei rennen und sagen, ha, der Schmidt hier von der Mountainbike, der hat das und das gesagt, ich brauche keine Klingel, ätschi bätschi. Das ist nicht mein Job, das kann ich auch nicht. Oh. Und generell, was du gerade gesagt hast, Weg zur Arbeit, genau, zum Einkaufen und so weiter, aber eben nicht nur da. Die STVZO, also muss man vielleicht überhaupt mal erklären, was ist das überhaupt? Kann ich gleich ein bisschen weiter ausholen. Also die Straßenverkehrszulassungsordnung, die greift immer dann in dem Moment, wo ich mit meinem Fahrrad im Straßenverkehr oder am Straßenverkehr teilnehme. Das gilt sogar auf dem Parkplatz vom Aldi. Das heißt, das Ganze gilt streng genommen auch, wenn ich hier aus dem Haus rausfahre und ich habe es 100 Meter über die Straße in den Wald rein und ich fahre dann 3 Stunden lang in den Wald herum oder auf den Berg oder wo auch immer. Die 100 Meter, die ich über die Straße gefahren bin, für diese 100 Meter brauche ich ganz streng genommen all das, was die STVZO vorschreibt. Eine Klingel, Speichenreflektoren und so weiter.
Das heißt, eigentlich ist man entweder in dem Moment illegal oder man hat eine ganze Menge Schrauberei zu tun.
Ja, illegal, und da sind wir jetzt in diesem juristischen Bereich, ist natürlich auch mal ein heftiges Wort. Man begeht zumindest eine Ordnungswidrigkeit. Genau. Und diese STVZO, um das so ein bisschen überhaupt mal zu erklären, was ist das überhaupt, wo kommt das her? Das ist natürlich, so wie alle bürokratischen Dinge in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern, ein Monster. Das Monster ist geschaffen worden 1937, so alt ist die STVZO schon. Sie ist seitdem unfassbar häufig natürlich novelliert worden, verändert worden. Es sind Paragraphen dazugekommen, Paragraphen gestrichen worden. Aber es zeigt, dass man schon vor fast 100 Jahren das Problem erkannt hatte, ja, wer darf denn überhaupt auf die Straße? Und wie muss denn so ein Fahrzeug auf der Straße aussehen? Ich habe es gerade noch mal kurz recherchiert, wenn ich es richtig gesehen habe, hat die STVZO momentan so ungefähr 360 Seiten. Davon sind natürlich nicht alle, die Paragraphen habe ich nicht gezählt, davon sind natürlich nicht alle für Mountainbiker ausschlaggebend. Für Mountainbiker ausschlaggebend, oder nicht für Mountainbiker, ist falsch, für Radfahrer ausschlaggebend sind 3. Das sind die Paragraphen 64, 65 und 67. Generell, auch das ist wissen wahrscheinlich die wenigsten, wird die STVZO gerade abgeschafft.
Okay.
Das wird sie auch schon seit vielen Jahren. Also es werden einige Teile werden in EG oder EU-Recht übergeführt. Andere werden in neue Verordnungen, in etwas simplere Verordnungen übergeführt. Aber das dauert noch. Und von daher ist die STVZO aktuell zusammen mit der sogenannten STVO, darf man nicht verwechseln, die STVO ist die Straßenverkehrsordnung. Die sagt, wenn man rechts abbiegt, muss man blinken.
Das ist sozusagen in Aktion. Und die
genau.
ZO und ist die, wer darf auf die Straße.
Wer darf auf die Straße, genau.
Ja, was man, finde ich auch, du hast jetzt gesagt, generell finde ich auch immer den Gedanken recht spannend, Gesetze und Regeln, da neigt man ja dazu, schnell zu stöhnen und sich drangsaliert zu fühlen. Faktisch ist es aber schon auch so, dass eigentlich fast alle dieser Anbaumaßnahmen, die zugegeben wenig hübsch aussehen am Rad oft, aber ja dem Schutz der eigenen Gesundheit dienen. Also, dass man nicht übersehen wird, dass man, also eigentlich überwiegend, dass man nicht übersehen wird und dass man sich mit seinem Gefährt dementsprechend vernünftig im Straßenverkehr bewegen kann. Sollen wir jetzt Schritt für Schritt einfach mal die Komponenten durchgehen, die zum Anbau in Frage kommen, oder was, oder würdest du noch mal eine Einlassung genereller Natur machen?
Ja, vielleicht eine noch. Eigentlich genau das, was du gesagt hast. Also die STVZO ist nicht dafür da, auch wenn sie uns so vorkommt, uns zu ärgern. Sondern sie hat zwei wesentliche Aufgaben, nämlich, dass wir gesehen werden und wir uns bemerkbar machen können. Und das dient zum einen unserem eigenen Schutz, das dient aber natürlich auch dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer. Das heißt, wenn ich irgendwie ohne Klingel und ohne Licht in der Dämmerung in einer Gruppe Fußgänger rase, die mich irgendwie nicht sehen konnte, dann ist das natürlich nicht gut. Und
ist mit Licht aber auch nicht gut.
Ist mit Licht auch nicht gut, nein, aber dann hätten die Fußgänger vielleicht mich noch gesehen oder so. Ja. Also es sind immer zwei Sachen. Die eine, ich werde selbst gesehen, und die andere, andere sehen mich. Und beides dient natürlich, gerade als Radfahrer, Stichwort Autoverkehr, natürlich dem eigenen Schutz. Also wer, und das kann man auch ganz klar sagen, wer abends im Dunkeln über eine Straße fährt mit seinem Mountainbike und hat kein Licht dran, der ist auch selber schuld, der ist blöd. Weil damit gefährdet man sich halt einfach unglaublich.
Da hätte ich eine Frage, die ich mir dann immer stelle. Es kommt mir, muss ich zu meiner Schande zugestehen, auch ab und zu mal vor, dass ich vielleicht nach der Mountainbike-Tour noch mich mit jemandem zusammen hinsetze. Es wird ein bisschen später, man trinkt irgendwie ein Bier mehr, als man vorhatte, bei mir ein alkoholfreies, und kommt dann doch in der Dämmerung zurück und hatte kein Licht dabei. Ist man in dem Moment, wo man auf dem Bürgersteig führe in Schrittgeschwindigkeit, ist man dann sozusagen auch schon Fußgänger und nicht verpflichtet, ein Licht am Rad zu haben?
Das ist dann Verstoß gegen die STVO, weil auf dem Bürgersteig hast du mit deinem Fahrrad fahrenderweise nichts zu suchen.
Aber gilt das nicht nur, wenn kein Radweg ausgeschildert ist?
Nein. Auf dem Bürgersteig, also du musst, wenn kein Radweg da ist, musst du auf der Straße fahren.
Naja.
Und wenn es da nicht erlaubt ist, Stichwort Autobahn, dann darfst du da halt auch gar nicht erst hoch. Du darfst auch nicht auf den Standstreifen.
Es gibt, glaube ich, nur ganz wenige Ausnahmen, wo man dann nicht auf der Straße fahren muss, sondern auch den Fußgängerweg verwenden darf, nämlich wenn die Straße in so desaströsem Zustand ist, dass man sie nicht benutzen kann.
Genau, da gibt es ganz wenige Ausnahmen, weil wenn die zum Beispiel zugeparkt ist oder irgendwie so, aber grundsätzlich gilt in dem Moment, und unter Umständen gilt das dann sogar doppelt, so Stichwort, das eine Bier dann doch zu viel und nicht alkoholfrei. In beiden Fällen gilt, wer sein Rad und sich selbst liebt, der schiebt. Also in dem Fall hat man dann tatsächlich im Straßenverkehr nichts mehr zu suchen. Und auf dem Bürgersteig fahrenderweise tatsächlich genauso wenig, ja.
Okay, gehen wir mal einfach so zu den verschiedenen Anbaumaßnahmen oder dem Equipment über, was an dem Rad sein müsste, um STVZO-konform zu sein. Fangen wir mal mit dem allseits bekannten Thema Katzenaugen an, also Speichenreflektoren. Die, nehme ich an, gehören zur STVZO, also müssen am Rad sein, um STVZO-konform zu sein.
Genau, die müssen am Rad sein. Da ist die STVZO in den letzten Jahren deutlich entschlackt worden. Es waren früher noch viel, viel mehr vorgeschrieben. Dennoch sind es in Summe aktuell 11 Reflektoren oder auch Rückstrahler genannt. Genau.
Wow.
Das liegt schon zum einen schon mal daran, weil alleine 4 an den Pedalen sein müssen. Das ist übrigens eine der ältesten Vorschriften. Die basiert wirklich auf den 30er Jahren.
Die Pedalreflektoren.
Oh, ja, oh nee, da gar nicht. Oh, ich habe mich vertan. Entschuldigung. 1940. Also fast.
also Pedal rechts haben wir schon mal 4.
Genau, das sind schon mal 4. Dann
vorne
muss,
hinten, ja.
Genau, vorne hinten, das war früher noch ein bisschen komplizierter. Inzwischen ist es ein weißer Reflektor, der nach vorne zeigt, ein roter Großflächenreflektor, der mit dem Z-Buchstaben gekennzeichnet sein muss. Der strahlt nach hinten ab, oder der reflektiert nach hinten, besser gesagt. Und dann müssen pro Laufrad noch 2 gelbe Seitenreflektoren montiert sein. Der eine quasi, also so, dass die gegeneinander gesetzt sind, weil sonst wären ja die Speichen dazwischen.
Der weiße und der rote, die sind nicht an den Pedalen. Das war jetzt ein bisschen missverständlich.
Genau, vielleicht. Die sind nicht an den Pedalen, sind auch gelbe.
Genau.
Und zwar auf jeder, also auf, quasi auf jeder Stirnfläche des Pedals 1, also 4. Dann der weiße nach vorne, der rote große, großflächige nach hinten. Das sind dann in Summe, wo sind wir denn?
Der weiße ist Lenker oder oberhalb der Gabel, der rote hinten am Sitzrohr in dem Bereich oder Gepäckträger, je nachdem.
Genau.
Quasi wie ein Vorder- und Rücklicht, wie ein passives Front- und Rücklicht.
Genau, das ist einfach ein zusätzliches Sicherheitsfeature. Inzwischen dürfen die teilweise zum Beispiel auch im Licht verbaut sein. Also es gibt so relativ große Lichter, die dann unten quasi auch nochmal so einen Reflektor da drunter haben. Das ist inzwischen auch erlaubt. Das war es früher nicht. Und was die Speichenreflektoren angeht, das ist ja auch so ein optisches No-Go irgendwie.
Völlig.
Da erlaubt die StVZO inzwischen auch relativ viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel einen Reflexstreifen auf dem Reifen. Das sieht sogar oft ganz schick aus. Oder solche...
Diese Stäbchen.
Diese Stäbchen, genau. Also, dass man quasi so um die Speiche so ein reflektierendes Teilchen wickelt. Das müssen dann aber, glaube ich, auch 2 pro Seite sein mindestens. Wie gesagt, da ist die StVZO rein, was ihre Vorgaben angeht, nicht mehr ganz so streng, wie sie es mal war. Und das Ganze ganz klar dient vor allem, Stichwort jetzt diese Seitenreflektoren, natürlich der seitlichen Sichtbarkeit, wo ich ja sonst mit meinem Licht nicht unbedingt gesehen werde. Aber eben auch noch als zusätzliche Möglichkeit der Sichtbarkeit nach vorne und nach hinten. Warum das genauso in den Pedalen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil man dadurch sieht, dass das ein Radfahrer ist.
Genau, und das bewegt sich ja auch rauf
das
und
bewegt runter. Sich,
das ist irrsinnig auffällig. Ne?
Ja.
Ich finde ja persönlich auch diese Stäbchen, die man auf die Speichen stecken kann, die sehen nicht nur eleganter aus, sondern sie werden auch nicht so leicht abgeschleudert, was bei so herkömmlichen Katzenaugen, die ja meist gesteckt oder mit so einem kleinen Bajonettverschluss.
Ja, so ganz komisch geklemmt sind die oft.
Ja.
Die, ja, fürchterliches, auch wirklich Plastikmüll eigentlich. Also ist
ja.
Wirklich.
Ja. Die fallen ja auch gerne mal raus und liegen dann.
Eben eigentlich nicht schön, aber deswegen gibt es da gerade, was diese Seitenreflektoren angeht, da gibt es so schon halbwegs elegante Lösungen und jetzt so ein Stäbchen um die Speiche, da muss man ja auch ehrlich sagen, das kostet nicht viel, das wiegt nichts. Wer nicht wirklich drauf achtet, sieht es auch gar nicht. Also das kann man sich dann schon tatsächlich mal auch ohne Bauchschmerzen gut ans Rad bauen, glaube ich. Bei den Speichen, bei den Reflektoren am Pedal, ja, boah. Gerade jetzt bei Klickpedalen, bei Flatpedalen. Es gibt für alle möglichen Pedalen gibt es das wirklich, so Reflektoren, Käfige. Aber da tut man sich natürlich schon ein bisschen schwer mit, klar, verstehe ich.
Ja, für so ein Trail-Pedal aus der XT-Serie von Shimano, das wird natürlich dann echt schwierig, da was dran zu befestigen. Wie wäre das denn dann? Also angenommen, man hätte jetzt wirklich einen total nickeligen Polizisten erwischt, der irgendwie Radfahrer hasst und einmal einen von Kopf bis oben durchfilzt, der würde dann in dem Moment sagen, ja, aber an ihren Pedalen sind keine Reflektoren, sie kriegen jetzt ein Bußgeld.
Genau.
Ah, ja.
Wobei man da jetzt sagen muss, und jetzt wird's halt juristisch heikel, Achtung. Ich kenne bislang noch keinen, der wegen fehlender Pedalreflektoren ein Bußgeld zahlen musste. Das Bußgeld ist auch nicht besonders hoch. Also nur mal zum Beispiel, um das einzuordnen. Ich habe es jetzt leider bei den Speichenreflektoren nicht vor Augen. Ein fehlendes Licht kostet 20 Euro. Eine fehlende Klingel, kommen wir gleich noch zu, kostet 15 Euro. Wahrscheinlich kosten die Pedalreflektoren dann eine Ordnungswidrigkeit von 5 Euro. Das ist ja das Papier nicht wert, auf dem der Bußzettel geschrieben wird. Also da hat die Gemeinde nichts von. Der Polizist hat am Ende da auch nur Arbeit und Ärger. Das wird in aller Regel, die Polizei hat auch Wichtigeres, glaube ich, zu tun, als Fahrradfahrer auf Reflektoren zu prüfen. Und wenn sie es machen, ich gehe mal in den meisten Fällen davon aus, wird es bei einer Ermahnung bleiben. Der kniffligere Fall ist halt immer, und da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, was ist, wenn was passiert? Weil dann sprechen wir tatsächlich ganz schnell mal über ganz, ganz andere Summen. Dann sind wir nicht bei den 15 Euro für die fehlende Klingel.
Apropos Klingel, wir gehen erstmal zum Licht, würde ich sagen, weil wir ja gerade schon beim Thema Reflektoren und gesehen werden und so weiter sind. Licht musste ja früher fest installiert und Dynamo betrieben sein, da ausfallsicher, wenn kein entsprechender Akku oder Batterie noch genug Saft hat. Ist das immer noch so? Nein,
ich denke nein, das ist nicht mehr so. Das war in der Tat früher so. Und dann gab es diese berühmte Ausnahme für Räder, ich glaube unter 9 Kilo. Mhm. Die mussten kein fest installiertes Licht haben. Das war vor allem ein Goodie gegenüber den Rennradfahrern. Da muss man übrigens auch sagen, ein Rennrad und 99% der Rennräder, die man draußen auf der Straße sieht, sind nicht der StVZO entsprechend. Die dürften alle so nicht fahren. Außer halt in einem Rennen vermutlich. Also bei der Tour de France wird es keiner kontrollieren, ob da eine Klingel dran ist. Aber wenn ich mit meinem Rennrad einfach hier trainiere und auf der Straße fahre, brauche ich eine Klingel.
Wohlgemerkt, das gilt nicht nur, und das muss man sich schon so ein bisschen vor Augen führen, das gilt nicht nur nach der Dämmerung, sondern es ist letztlich bei strahlendem Sonnenschein am Tage, wenn man mit dem Rennrad oder dem Mountainbike die Straße befahren will, müsste da eigentlich ein vollgültiges Vor- und Rücklicht dran sein. Nee,
das ist auch geändert worden. Nee? Das muss nicht mehr sein, genau. Und zwar, das sind die Änderungen, die kamen 2013 und 2017. Seit 2013 muss das Licht nicht mehr fest installiert sein. Das heißt, es muss nicht mehr Dynamo betrieben sein. Es ist auch erlaubt, diese typischen Anklick oder Ansteck oder wie auch immer man sie dann am Rad befestigt. Also das ist seit 2013 mal grundsätzlich erlaubt. Bis 2017 musste dieses Licht auch tagsüber mitgeführt werden. Der Paragraph ist 2017 gestrichen worden. Es muss am Rad sein, wenn es die Umgebung erfordert. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr gummiparagraphig. Das heißt, es kann natürlich sein, wenn du tagsüber fährst, du hast kein Licht dabei und du kommst dabei in ein Gewitter und alles wird stockduster, dann musst du ein Licht an dein Rad machen. Und wenn du dann keins dabei hast, heißt es stehen bleiben, warten, bis es wieder hell ist.
Ist ja letztlich wie beim Auto dann. Da muss man ja auch bei schlechter Sicht mit Licht fahren.
Genau. Und das Auto hat es natürlich immer. Also keiner montiert ja das Licht aus seinem Auto tagsüber und packt es dann irgendwann wieder rein, weil er denkt, ich spare ein bisschen Gewicht. Aber am Rad ist es natürlich ein Thema. Und wie gesagt, früher musste das Licht dann wirklich irgendwo im Rucksack oder so mitgeführt werden. Das ist nicht mehr. Aber wenn man es bräuchten würde, dann müsste man es haben. Schwierig. wahrscheinlich im Alltag auch nicht so das große Problem. Wenn man weiß, es wird dunkel, dann sollte man aber wirklich auf jeden Fall ein Licht mitführen. Ein Vorderlicht und ein Rücklicht, schreibt die StVZO vor. Und jetzt kommen noch so ein paar besondere Kniffe. Wo es montiert ist, ist inzwischen nicht mehr ausschlaggebend. Da gab es früher auch Vorschriften vor. Es gab früher sogar einen ganz bestimmten Winkel, in dem zum Beispiel das Vorderlicht montiert werden musste. Jetzt heißt es nur noch, es darf den Gegenverkehr nicht blenden. Oder Menschen nicht blenden oder Tiere, ich weiß es nicht. Ich glaube, es steht tatsächlich nur drin, es darf andere nicht blenden. Wo da die Grenze ist zwischen Blenden und Nichtblenden, keiner weiß es. Also das ist dann auch wieder alles Ermessungssache. Natürlich sollte man das Licht so irgendwie positionieren an seinem Rad, dass es was bringt und dass es einem selbst einen guten Lichtkegel spendet, ohne jetzt wirklich den Gegenverkehr zu blenden. Da gibt es ja so Faustregeln, so irgendwie 10 Meter nach vorne sollte der Lichtkegel irgendwie auf die Straße treffen. Das kriegt man aber, glaube ich, mit ein bisschen Gefühl selber ganz gut raus. Viel wichtiger aber, dieses Licht muss, trotz allem, es muss am Rad sein. Es darf nicht am Helm sein. Das ist auch noch ganz wichtig. Gerade wir Mountainbiker kennen das ja. Coole Helmlampen sind auch cool. Funktionieren am Trail natürlich super, weil sie ja immer dahin leuchten, wo man hinguckt. Das irritiert aber natürlich den Straßenverkehr und deswegen sind Helmlampen im Straßenverkehr tatsächlich auch tabu. Also sie sind nicht nur nicht erlaubt, sondern sie sind wirklich auch ja verboten. Und das Licht muss der StVZO entsprechen. Das erkennt man heutzutage an einer sogenannten K-Nummer. Auf dem Licht ist irgendwo ein K abgedruckt. Das K steht für das Kraftfahrtbundesamt. In dessen Verordnung werden nämlich viele der StVZO, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, jetzt übergeleitet quasi. Das heißt, das Licht, was wir an unserem Rad haben, ist offiziell eigentlich gar kein StVZO-Licht oder was wir an unserem Rad haben müssen, sondern ein KBA-Licht. Also es hat eine K-Nummer. K und dann stehen da so 1613 und davor ist so ein Wellenzeichen immer. Muss man mal gucken, wenn man ein StVZO-konformes Licht hat, dann ist das da drauf. Was beinhaltet das alles? Das weißt du wahrscheinlich sogar besser. Das sind nämlich so diese abgeschnittenen Lichtkegel und all solche Geschichten. Also das ist technisch wirklich für die Hersteller sogar aufwendig.
Genau, das ist so ein trapezförmiger Lichtkegel, der eher ein bisschen in die Breite geht und oben abgeschnitten ist, letztlich damit er den Gegenverkehr nicht blenden soll. Das ist, aber mehr weiß ich darüber tatsächlich auch nicht.
Ah, okay. Da gibt's noch, also es sind ganz bestimmte Helligkeiten vorgeschrieben, also die nicht überschritten werden darf. Also so ein 5000 Lumen Fluter ist in der Regel nicht erlaubt. Auf der anderen Seite sind viele andere Dinge erlaubt, wie Abblendlicht, Fernlicht oder so. Lupin hat das zum Beispiel in seinen Straßen zugelassenen Lampen. Sogar Lichthupe ist erlaubt vorne. Während gegen hinten kein Blinkmodus erlaubt ist.
Blinken ist nicht erlaubt, genau.
Genau. Ja, ja. Das heißt das heißt nicht nur, dass ich nicht das Licht auf Blinken stellen darf, sondern eine StVZO oder ein StVZO-konformes Rücklicht erlaubt das erst gar nicht. Also da gibt es keinen Blinkmodus oder diese Rollmodi oder was es da alles an tollen Sachen gibt, die eigentlich auch ganz cool sind, weil dadurch wird man wirklich besser gesehen, weil das auffällt. Mhm. Aber das ist verboten, weil es eben laut StVZO oder laut der Regelmacher am Ende dann zu auffällig ist.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es auch, also so gut ich es finde, dass man den entsprechenden Radfahrer oder die Radfahrerin super sieht und darauf aufmerksam gemacht wird, das Blinken ist schon ablenkend, weil es die Aufmerksamkeit des Autofahrers auf den Radfahrer zieht. Und was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist, dass es Blinkmodi gibt, die so langsam sind, dass man nicht weiß, wo das Blinklicht am nächsten zum nächsten Mal aufleuchtet. Und da ist einfach ein konstantes Blinken besser, weil man immer genau weiß, wo er sich gerade befindet. Also wenn es jetzt wirklich stockfinster ist und derjenige wirklich nur aufgrund dieses Blinkens zu sehen ist, dann finde ich dieses durchgängige Leuchten auch tatsächlich sicherer in dem Moment.
Es ist auch, wie gesagt, die einzige Möglichkeit eines StVZO-konformen Rücklichts. Und generell nochmal zu dem Thema Licht und StVZO gibt's so ein paar ganz nette Anekdoten eigentlich auch. Also du wirst die wahrscheinlich sogar auch kennen. Da gab's einmal, oder es gibt's ja immer noch, die Firma Nock, K-N-O-G, geschrieben. Aus Australien kommen sie, glaube ich, ne?
Ja.
Die sind mir so vor 20 Jahren das erste Mal begegnet, tatsächlich mit Licht. Also sie haben damals, glaube ich, auch schon Schlösser gemacht. Das waren aber auch Schlösser, die konntest du, glaube ich, mit den Zähnen aufbeißen. Und sie haben so kleine Knockfrogs, nannten die sich. Die hatten so eine Form wie so ein kleiner Frosch. Das waren so Mini-LED-Lichter, die konnte man sich ans Rad packen oder, weiß nicht, um den Finger wickeln. Ganz witzige Teile. Und generell ist die Firma Nock so sehr Apple inspiriert, würde ich sagen, so vom Design her einfach. Also sehr cooles Design alles. Und die kamen dann halt auch auf den deutschen Markt und der deutsche Importeur Cosmic Sports hat halt denen dann irgendwann gesagt, Leute, das geile Lichter, die ihr da habt und alles toll, wollt ihr denn nicht mal ein StVZO-Licht machen? Also das wir dann wirklich in Deutschland eigentlich auch richtig verkaufen dürfen und nicht nur eben für den Wald verkaufen dürfen. Das haben die überhaupt nicht verstanden, was das soll, ein Licht, das irgendwie nicht nach oben leuchtet und ein Licht, was irgendwie, und warum man denn ihre Lichter nicht ans Rad machen dürfte, die wären doch noch niemals hell und so weiter. Die haben dann, glaube ich, sogar extra Leute dafür eingestellt, die ihnen dann irgendwie dabei helfen, ein STVZO-Licht in ihre ja doch sehr kleinen, knubbeligen Designform irgendwie reinzubekommen. Mhm. Und ich glaube, die sind durch die ersten Prüfungen dann in Deutschland auch ständig durchgerasselt, also haben diese K-Nummer nie bekommen und irgendwann haben sie es dann geschafft. Und Nock war dann auch noch, oder ist es, glaube ich, auch noch immer bekannt für ziemlich schrille und unter Umständen auch mal makabere Messestände. Mhm. Und die haben dann tatsächlich auf der Eurobike dann zu diesem Thema STVZO auch einen recht makabren Stand mal gebaut. Ich weiß nicht, ob da ein Prüfer erdolcht am Boden lag oder so, aber es war ganz witzig. Und das zeigt halt auch, dass dass es auch einfach nicht in jedem Land so ist. Also ich glaube, soweit ich das weiß, gibt es das in den USA nicht. Es gibt sowas in Australien nicht. Da Licht am Rad ist Licht am Rad und gut. Mhm. Aber in Deutschland eben nicht. Und ja, kann man auch am Ende nur so akzeptieren, wie es ist.
Also ich kann zumindest zum Thema Licht eine sehr lustige, fast unglaubliche, aber tatsächlich so geschehene Geschichte beitragen. Und zwar, als ich Student war und damals in Bochum gewohnt habe und dort studiert habe, habe ich auch jeden Weg mit dem Rad gemacht und bin tatsächlich bei Nacht von einem Bürgersteig über eine vierspurige Straße auf der anderen Seite wieder auf den Bürgersteig und dort über eine rote Ampel gefahren. Das alles hat ein Polizeiauto gesehen, hat mich verfolgt und an der nächsten Straßenkreuzung angehalten und zur Rede gestellt. Und ich habe sofort gesagt, okay, alles klar, ich weiß, ich habe kein Licht.
Ich weiß von nichts, ich war das nicht, genau.
Nein, ich habe sofort alles zugegeben. Und die beiden Polizisten, die da ausstiegen, waren erst so ein bisschen streng, dann ziemlich lustig und haben dann gesagt, so geht das nicht hier. Wenn das nochmal vorkommt, dann lassen wir Ihnen die Luft aus den Reifen. Nee, genau, der erste Satz war, dadurch können Sie auch einen Führerschein verlieren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen, wo ich dann gesagt habe, naja, das ist ja nicht so schlimm, weil ich habe gar keinen. Und dann meinten sie, ja, aber wir können Ihnen die Luft aus den Reifen lassen. Und das Lustige daran ist, dass ich Jahre später zum ersten Mal Toto und Harry gesehen habe, die beiden Polizisten aus Bochum, und festgestellt habe, das waren die beiden, die mich damals nächtens in der Gegend Wasserstraße zur Rede gestellt haben. Das war ein lustiges Wiedersehen. Was aber tatsächlich von der Polizei, so wie ich das schon mal gehört habe, gemacht werden kann, ist, dass ein Rad als nicht betriebssicher postuliert wird und dann lässt man die Luft aus den Reifen, damit derjenige nicht damit weiterfahren kann. Und dann muss derjenige halt schieben, das Rad wieder in Gang setzen und dann kann das sozusagen wieder aufpumpen. Genau, ja. Und
wie gesagt, in der Regel ist die Polizei da nicht so streng wie die STVZO das vielleicht gerne hätte. Die große Ausnahme ist natürlich das Licht.
Genau.
Wer nachts ohne Licht fährt und gerät in eine oder wird von der Polizei gesehen, der wird natürlich auch völlig zu Recht Ärger bekommen. Und das Mindeste wird tatsächlich sein, schieben Sie jetzt mal bitte nach Hause. Mhm. Und da haben wir auch schon Fälle erlebt, wo die Polizei die ganze Strecke daneben fuhr.
Echt?
Ja, wenn die Zeit und die Lust dazu hatten und irgendwie gesagt haben, na, dem traue ich nicht, der steigt doch an der nächsten Ecke wieder auf, dann gibt's ja nur die zwei Möglichkeiten. Also entweder die ziehen das Rad ein oder sie begleiten. Und in dem Fall habe ich das schon erlebt, dass man auch schon mal begleitet wurde, ja.
Ah ja. Ist tatsächlich auch der einzige Fall, der mir bekannt ist, wo man einen Strafzettel bekommen hat beim Radfahren und natürlich, wenn man über eine rote Ampel gefahren ist. Thema Licht, Lautstärke, also Klingel. Da gibt's ja auch die verschiedensten Modelle von dem kleinen Ping bis zu der großen Air-Sound-Hupe mit Luftdruck betrieben. Was ist denn da legal beziehungsweise Vorschrift?
Also Vorschrift ist, und zwar nach Paragraph 64a, sie muss sich in Griffweite am Lenker befinden. Mhm. Also nicht unterm Sattel, nicht auf dem Gepäckträger, nicht in der Hand, sondern am Lenker. Viele Rennradfahrer, das hatte ich früher, da gab es früher
Vorbau, auch, die hatten
die so unter dem Vorbau, ja. Mhm. Keine Ahnung, ob das okay ist. Was ist griffbereit? Das ist wahrscheinlich auch wieder denkt man besser nicht drüber nach. Und sie muss helltönend sein.
Helltönend, das helltönend. Ist ein wunderbar altmodisches Wort.
Genau, und das steht tatsächlich genauso da drin und es ist auch nicht näher erklärt, ab wie viel Dezibel helltönend und wann dunkeltönend und was Sopran und Alt und keine Ahnung. Es steht helltönend drin. Das heißt natürlich diese ganz typischen klassischen Klingeln, ob die jetzt nur so Bing machen oder Rilling, das ist alles helltönend. Das Böp, Schiff, das Schiffshorn ist mit Sicherheit nicht helltönend und mit Sicherheit nicht okay. Was auch tatsächlich nicht okay ist, sind diese Trailbells. Mhm. Also diese Kuhglockenartigen Klingeln, die man um den Lenker wickelt und die man mit so einem Magneten an- und ausmachen kann quasi. Das heißt, die kann man nicht bewusst klingeln, sondern die klingeln einfach immer eigentlich. Und wenn man sie mit dem Magneten halt den Pömmel, der da so gegen die Glocke schlägt, wenn man den blockiert, dann klingelt es halt nicht. Ist tatsächlich, also viele schwören da so gerade auf dem Trail drauf, weil es halt Wanderer relativ frühzeitig vor einem warnt und mit einem recht netten Geräusch halt so oh, da kommt einer den Trail runter.
Ja.
Deswegen ist das für den Wald vielleicht gar nicht so blöd. Und für den Berg, für die Straße leider halt auch wieder nicht erlaubt.
Ich habe es tatsächlich auch mir mal so ein Ding an mein Rad gebaut und ist dann relativ schnell wieder abgebaut, weil immer, wenn ich sozusagen mit Fußgängern oder auf der Straße mich bewegt habe, dann wollte das Ding genau dann einfach nicht klingeln. Weil
ja, ganz kurz einen Bunnyhop machen, dann klingelt's.
Ja, genau. Dann dachte ich mir, naja, Bunnyhop, dann kann man natürlich immer gerne üben, aber im Zweifelsfall, ich finde es tatsächlich auf dem Trail auch unfassbar nervtötend, die ganze Zeit wie eine Kuh darunter.
Ich mag es auch nicht so, aber ich bin da eher der Freund des lauten Nabensounds, aber
bin ich auch.
Auch der ist wiederum für die STVZO leider auch nicht ausreichend. Also eine laute Narbe alleine reicht auch nicht. Es muss eine helltönende Klingel in Griffweite sein. Mhm. Am Lenker montiert.
Interessant finde ich ja in dem Zusammenhang, dass der Gesetzgeber da keine Einlassung macht, die zum Beispiel sagt, weil wir uns ja gerade gefragt haben, ist Vorbau auch noch konform? Sinnvoll wäre ja eigentlich dazu sagen, okay, die Hand darf nicht vom Griff wegbewegt werden, also von dem Bremsgriff sozusagen, dass man halt beim Klingeln auch bremsbereit noch ist. Aber wenn es das nicht gibt.
Wie gesagt, eigentlich sind all diese Sachen, so Sachen gab es ja in der Tat eben mit diesem mit diesem Montagewinkel der Vorderlampe und auf welcher Höhe die sein musste und so. Mhm. Das ist halt wirklich nahezu alles rausgestrichen worden, um es eben etwas zu vereinfachen. Und ja, sind wir vermutlich eher froh drum, dass da einfach griffbereit steht. Und ich glaube, da wird's wahrscheinlich nie ein Gerichtsurteil geben, wegen eines Unfalles, wegen einer nicht ausreichend griffbereiten Klingel oder so. Hoffen wir mal einfach.
Aber interessant, dass es da sozusagen das Gesetz schneller und einfacher wird, wo man ja sonst eigentlich immer denkt, alles wird irgendwie komplizierter und bürokratischer.
Nee, ist jetzt tatsächlich bei der STVZO, wie gesagt, man kann da über ganz viele Dinge natürlich streiten und schimpfen und viele schimpfen ja auch wirklich darüber. Sie ist schon in gewisser Weise zumindest auf einem guten Weg, nicht zu kompliziert zu werden. Mhm.
Sicherheitsrelevant sind ja auch Bremsen in höchstem Maße. Gibt's da auch Vorschriften, wie die auszusehen und wie die funktionieren zu haben?
Ja und nein. Das ist das Einzige, die Bremse, die wir als Mountainbikerinnen und Mountainbiker tatsächlich wohl wirklich einfach von Hause aus STVZO-konform am Rad haben. Die Vorschrift besagt nämlich nur, es müssen zwei Bremsen sein und sie müssen unabhängig voneinander das Vorder- und das Hinterrad bremsen. Mhm. Warum müssen es zwei sein? Das ist zum Beispiel tatsächlich neu eingeführt worden irgendwann mal. Um diesen Fixies auf der Straße Herr zu werden.
Mhm. Ach, okay, das gab's vorher nicht?
Nee, das gab's vorher, glaube ich, so tatsächlich nicht. Ich glaube, es stand irgendwie drin eine Bremse und ich glaube, die ersten Fixie-Fahrer haben sich dann damit rausgeredet, dass sie ja eine Bremse haben, weil wenn sie ja nicht treten, dann bremst es ja. Mhm. Und das ist, soweit ich es weiß, geändert worden in diese beiden unabhängig voneinander funktionierenden Bremsen. Und ja, da brauchen wir uns beim Mountainbike keine Sorgen zu machen, es sei denn, man hat ein Dirtbike. Da sind ja manchmal wirklich nur Hinterbremsen dran. Wenn man mit dem Dirtbike, wo nur eine Hinterradbremse dran ist, in den Straßenverkehr will, dann braucht man noch eine Vorderradbremse.
Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht einfach die Argumentation ist, sicher, also wichtigstes Teil quasi, und für mich ist nämlich immer so, wenn Leute in meine Bremse reingreifen, dann sagen die, um Gottes Willen, du hast ja quasi keine Hinterradbremse, wo ich dann immer sage, ich habe ja noch eine Vorderradbremse, falls die also wirklich mal ausfällt oder so stark fadet, dass der Lenker bis zum
Schluss geht. Das kann auch gut ein Argument sein, wobei dieser STVZO, darf man ja nicht vergessen, die gilt ja für alle Fahrräder. Für alle Fahrräder bis mit der Ausnahme des S-Pedelecs. Also ab 45, das die E-Bikes, die bis 45 km/h unterstützen. Aber für alle anderen Fahrräder, die da draußen sind, gilt diese STVZO, und zwar für alle gleich. Und 99 oder wahrscheinlich 95% dieser Fahrräder haben ja dann tatsächlich noch einen ganz klassischen Rücktritt als Bremse. Also deswegen sind diese sind diese Vorschriften manchmal halt auch so breit gefasst, wo man dann eher so ein bisschen drüber schmunzelt. Naja, Bremse für vorne und hinten, klar haben wir das. Aber das hat schon immer so ein bisschen seinen Sinn.
Ja, ja. So Thema Profiltiefe am Reifen gibt's wahrscheinlich nicht.
Nein. Das gibt's tatsächlich nicht. Das gibt's ja, soweit ich weiß, im Autobereich auch nur bei den Winterreifen. Ich weiß gar nicht, ob es das bei den Sommerreifen auch gibt. Ob die auch ein ausreichendes Profil haben müssen. Das gibt es nicht. Es gibt auch überhaupt natürlich keine Winterreifenvorschrift.
Schutzbleche?
Schutzbleche, die in dem eigenen Komfort und dem trockenen Hintern. Es ist nicht sicherheitsrelevant. Man wird nicht besser gesehen mit Schutzblechen. Von daher auch das ist kein Thema. Gepäckträger natürlich auch nicht. Das sind alle so Dinge, die man natürlich macht, wenn man sein Rad wirklich für den Alltag umrüsten will, die aber nichts mit der STVZO zu tun haben. Und auch ganz wichtig noch, auch wenn das gar nicht zur STVZO gehören würde, sondern zur STVO, bei all dem, was wir jetzt über Sicherheit gesprochen haben, die Helmpflicht gibt's auch immer noch nicht.
Ja, stimmt. Ja. Und das ja immer noch aus dem Grund, weil man Angst hat, dass dadurch zu viele Leute davor zurückschrecken, Rad zu fahren und dann quasi alle Leute wieder Auto fahren und Verkehrschaos ausbricht, wenn ich das...
Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Es gibt da diverse Argumente. Es gibt auch immer, und das Argument gab es aber auch schon bei der Gurtpflicht und bei was, ich weiß nicht worüber, es gibt dann auch immer das Argument, die Leute, wenn die dann einen Helm aufhaben, dann fühlen die sich unsterblich und dann fahren die wie die Raudis. Das ist natürlich Bullshit. Also da gibt's auch keinerlei psychologischen Beweis für. Also, wie gesagt, es wurde damals, das ist ja jetzt schon, mein Gott, 30 Jahre mehr her, das wurde bei Einführung der Gurtpflicht auch gesagt. Wenn die Leute sich jetzt alle im Auto anschnallen müssen, dann fahren die alle wie die besenkten Schweine. Fuhren sie eh, aber nein, Scherz beiseite. Ja. Nein, da hat sich natürlich damit nichts dran geändert. Im Gegenteil, es hat Tausende und Zehntausende Leben gerettet und rettet es immer noch jeden Tag. Und dasselbe tut der Helm auf dem Kopf. Und jedes Argument dagegen kann nur ein sehr, sehr schwaches sein, meiner Meinung nach. Aber nach wie vor, es gibt sie nicht.
Und was aber jetzt, wenn man Gebote beziehungsweise was erlaubt ist, so ein bisschen kurios, ist ja Kopfhörer zu tragen, wenn man dabei noch genügend vom Straßenlärm oder Straßengeräuschen, sagen wir mal, wahrnimmt. Ist das richtig?
Soweit ich weiß, ja. Aber das ist jetzt auch wieder STVO. Da bin ich dann wieder gerade weniger bewandert drin. Aber soweit ich weiß, ist es erlaubt, beim Fahrradfahren auch auf der Straße Musik zu hören per Kopfhörer, In-Ear-Monitor, solange ich die Umgebungsgeräusche wahrnehme. Auch da... soweit ich es weiß, gibt es keine genaue Zahl. Also ab wie viel Dezibel nehme ich denn etwas wahr oder nicht? Das heißt, all diese Sachen sind dann am Ende auch wieder sehr stark Auslegungssache. Die Polizei wird sich in der Regel nicht die Mühe machen, diese Auslegung zu überprüfen. Also die werden nicht ankommen und sich die Stöpsel in den Ohr stecken und sagen, oh, das ist aber zu laut. Sie werden wahrscheinlich aber hellhörig werden, wenn jemand über eine rote Ampel fährt, das Hupen der Autos nicht hört und einen Kopfhörer auf dem Kopf hat. Gilt für einen Fußgänger übrigens genauso. Mhm. Dann werden sie nachfragen. Und vor allem, und das ist jetzt vielleicht auch so der so noch so unser Schlussabsatz, weil das wirklich Wichtige ist. Kritisch wird es immer, wenn etwas passiert. Also vergesst die 15 Euro Strafe, die ihr vielleicht zahlen müsst oder nicht zahlen müsst. Das Problem ist immer, wenn ihr in einen Unfall verwickelt seid, auf der Straße, und ihr habt ein nicht der StVZO zugelassenes Rad, dann kann alles Mögliche und wirklich alles Mögliche passieren. Das bedeutet zum Beispiel, Versicherungsschutz ist weg. Hm. Das bedeutet dann im angenehmsten Fall einfach nur, Rad ist kaputt, man kriegt das Geld von dem Autofahrer nicht wieder, der einen über den Haufen gefahren hat, weil der Autofahrer sagt, hey, ich konnte den nicht sehen. Der fuhr hier bei Dämmerung, ohne Licht, der hatte keine Reflektoren, ich habe den nicht gesehen. Hm. Da wird jeder Richter sagen und jede Richterin, ist so. Hm. Schuld liegt eindeutig beim Radfahrer, Versicherungsschutz, no. Das kann aber auch weitergehen, wenn es wirklich nicht nur beim Blechschaden bleibt, sondern halt Personenschäden dazukommen. Dann kann das wirklich richtig unangenehm werden. Und es gibt Fälle, ich habe so ein bisschen mal rumrecherchiert, dass sogar Autofahrer einen Radfahrer auf Schmerzensgeld verklagt hat, weil die beiden in einen Unfall verwickelt waren. Der Fahrradfahrer hat halt ein nicht StVZO-konformes Fahrrad. Und der Autofahrer hat danach, glaube ich, längere Zeit unter seelischen Problemen gelitten oder so. Und er hat den auf Schmerzensersatz verklagt und Recht bekommen. Also da ist, da kann sehr, sehr viel passieren. Wir sind nicht in den USA, wo dann auf einmal Schadensersatzklagen von 10 Millionen kommen oder so. Aber im aller schlimmsten Fall muss man halt mit seinem Privatvermögen für Dinge haften, die man vielleicht dann irgendwie ja verursacht hat, ohne es natürlich zu wollen. Keiner will ja in einen Unfall verwickelt werden oder einen Unfall auslösen oder einen Menschen über den Haufen fahren. Aber das ist halt der wirklich heikle Punkt. Neben natürlich der eigenen Sicherheit. Von daher wäre so mein Rat, wie gesagt, völlig unabhängig von der Juristerei, wenn ihr mit eurem Bike wirklich regelmäßig im Straßenverkehr fahrt oder sogar ausschließlich, dann rüstet es der StVZO entsprechend um und habt auf alle Fälle halt wirklich immer für abends ein Licht dabei.
Genau, also ich würde jetzt auch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wenn man sich das so anguckt, was man da kaufen müsste, angenommen, wir haben jetzt ein normales Mountainbike, mit dem man eigentlich immer nur auf dem Trail unterwegs ist und sich noch nie über die StVZO Gedanken gemacht hat, so viel muss man ja gar nicht machen. Und man
meistens legen es die Hersteller dabei.
Oft legen sie es beim Kauf dazu.
Sie müssen es, glaube ich, sogar inzwischen. Oder sie machen es freiwillig, weil sie denken, sie müssen es. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wenn man zum Beispiel bei Canyon, Rose, Radon ein Rad kauft,
dann ist da so ein
dann Pack ist das dabei. In dem Karton alles mit dabei. Mhm. Wenn man es im Shop kauft, ich gehe davon aus, dass auch die Handelsmarken das beilegen, da verschwindet es vielleicht auch mal im Shop oder der Händler fragt, hey, willst du es noch mitnehmen? Und man sagt, ah, nee, komm, lass, ich schmeiß es eh weg. Aber es muss dabei sein und von daher muss man eigentlich gar nicht so viel neu kaufen.
Also ganz ehrlich, ich habe ja auch lange im Fahrradshop gearbeitet und bei uns stapelten sich hinterher die Kisten mit diesen Katzenaugen und Reflektoren und sogar die Akkulichter und die sind dann irgendwann einfach in die Tonne gewandert. Aber angenommen, man hat das alles nicht dran oder hat dem Händler gesagt, ach komm, das Stecken ist doch total uncool. Ich glaube, für ein StVZO-konformes Front- und Rücklicht kommen als Paket maximal, wenn man es wirklich ganz billig machen will, kommen 50 Euro.
Hätte ich auch gesagt.
Zusammen 30 vorne, 20 hinten. Die Reflektoren, die kosten wirklich eigentlich gar nichts. Die kann man garantiert von seinem Fahrradshop geschenkt bekommen. Der wird die da in rauen Mengen rumliegen haben. Wenn man es jetzt wirklich so machen will, dass man...
Die Klingel so kostet auch 2-3 Euro oder so. Also ich glaube wirklich, ab 50 Euro ist man... ist man mit Sicherheit dabei.
Genau, die Bremse hat man eher am Rad. Das einzig Schwierige ist tatsächlich das Thema Pedal. Da muss man sich irgendwie was einfallen lassen und schauen, dass man entweder irgendwie ein Klick, ein reflektorfähiges Klickpedal findet oder Flatpedal, was auch trailtauglich ist. Oder ja, man muss irgendwie wechseln, aber das ist ja nicht so praxistauglich.
Ist alles nicht so praxistauglich und ja, da würde ich schon, also so rein mein Bauchgefühl wäre da natürlich auch, wenn ich mit meinem Mountainbike wirklich nur 3,50 Meter auf der Straße fahre, weil ich direkt am Wald wohne oder so. Ja, dann macht das Thema Licht grundsätzlich natürlich. Und wenn ich halt nicht gerade über die dickste Bundesstraße, diese 100 Meter, wenn die natürlich auch gerade über eine vielbefahrene Bundesstraße führen, ist es auch wieder ein anderes Thema. Aber wenn ich da wirklich über eine kleine Dorfstraße in den Wald husch, ich glaube, da kann man dann auch relativ guten Gewissens sagen, okay, auf die Reflektoren an den Pedalen verzichte ich schon. Ich habe für alle Fälle, wenn ich weiß, es wird dunkel, habe ich ein Licht dabei, dann ist man da, glaube ich, schon mal ganz, und vielleicht habe ich noch so einen Speichenreflektor, so einen aus Plastik irgendwie mal umgedreht, dann ist man da, glaube ich, ganz gut dabei. Aber wenn es wirklich vieles und regelmäßiger ist, dann muss das einfach alles ans Rad, ja.
Aber trotzdem, man kann sich für diese 50 Euro eine Menge Ärger ersparen.
Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, man kann unter Umständen rettet es auch halt einfach das eigene Leben.
Ja.
Weil man eben gesehen wird.
So ist es. Okay. Ich würde sagen, bis hierhin, André, dir vielen Dank für deine Expertise. Kleiner Abbinder von mir auch. Auch meine Aussagen wie die vom André sind natürlich jetzt nicht juristisch hieb- und stichfest und nicht berufbar. Dementsprechend das nur für die Formalie. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn bitte hier, wo ihr ihn gehört habt. Entweder bei uns auf der Alles ist Fahrbar-Seite des Mountainbike-Magazins oder bei Apple Music, Spotify und Co. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. Vergesst nicht, unser Magazin zu kaufen. Mountainbike Magazin, wir sind das mit dem orangenen Logo. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es per Abo nach Hause euch bestellen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, Anregungen, Kritik etc. bitte an podcast@mountainbike-magazin.de schicken. Nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit einem STVZO-konformen Rad. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.